Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören das ABC des Kinos. Die Aufzeichnungen einer Cyberkonferenz, die in der virtuellen Welt, in Europa und Nordamerika stattgefunden hat und die sich über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren erstreckte. Das ABC des Kinos besteht bisher aus 10 Teilen. Dieses ist der 10. und vorläufig letzte Teil. Er liefert einen Überblick über die Konzeption des Gesamtprojektes. Der Überblick gliedert sich in 3 Abschnitte. Erstens, was versteht man unter dem ABC des Kinos? Zweitens, wie kann man das ABC des Kinos lesen? Und drittens, wie ist das ABC des Kinos entstanden? Mein Name ist Winfried Pauleit und ich bin der Initiator der Cyberkonferenz und der Herausgeber. Erstens, was versteht man unter dem ABC des Kinos? Spricht man von einem ABC des Kinos, so denkt man möglicherweise zuerst daran, dass der Film eine Sprache sei. Daran, dass Film und Kino so aufgebaut seien wie eine Sprache. Tatsächlich finden sich bereits sehr früh in der Geschichte von Film und Kino Überlegungen dazu, dass der Film eine andere Form der Alphabetisierung möglich machen könnte, weil er eben auch den Analphabeten oder den einer Landessprache nicht kundigen Immigranten zugänglich ist. Film und Kino werden dabei als ein neues, weltumspannendes Esperanto imaginiert. Später auch als ein Medium, welches den Gedanken einer Family of Man proklamiert. Und Jean-Luc Godard hat von dem Experiment geträumt, auf Kuba nach der Revolution die Alphabetisierung mit der Kamera anzugehen, anstatt auf einen klassischen Sprachunterricht zu setzen. Neben diesen empirischen und utopischen Befunden findet sich die Vorstellung von einer Sprache des Films direkt oder indirekt in vielen Schriften, die sich der Einführung in den Film widmen. Dort wird der sprachähnliche Charakter des Films beispielsweise an den Einstellungsgrößen festgemacht, Totale, Halbnah und Großaufnahme, oder auch an seinen Wirkungsweisen, denen Begriffe wie Spannung, Dynamik, Suspense zugeordnet werden. In den 1970er Jahren sind im Zuge von Semiotik und Strukturalismus verstärkt Modelle für die Sprachlichkeit des Films entworfen worden. Allerdings hat sich auch die Begrenztheit dieser Übertragungsversuche immer wieder gezeigt. Film und Kino sind keineswegs sprachkongruent. Bisher wurde keine überzeugende, allgemeingültige Systematisierung einer Filmsprache hervorgebracht, die dem Vergleich mit der Wortsprache standhalten könnte. Die Rede von einer Sprache des Films ist folglich immer eine Metapher geblieben. Ein Bild, um eine Vorstellung von Film und Kino zu gewinnen, um also über etwas sprechen zu können, was man noch nicht recht versteht. Ein ABC des Kinos kann aber auch ein Nachschlagewerk sein, ein Lexikon der Fachbegriffe des Films oder der Filmwissenschaft, welches mit folgenden Einträgen beginnt: absoluter Film, abstrakter Film, amerikanische Einstellung, anderes Kino, und welches mit diesen Stichworten endet: Zeichentrickfilm, Zeitlupe, Zwischentitel. Ein solches Unternehmen kann sich zu einer Spezialenzyklopädie auswachsen. Sie würde sich in ihrer Systematik aber nicht von anderen Spezialenzyklopädien unterscheiden. Die Enzyklopädie impliziert eine Ordnung, die das sprachliche Denken und die Vorstellung eines Universalwissens im Grunde unhinterfragt als Wissenssystem voraussetzt und den Film bzw. das Kino dabei zu einem Spezialgegenstand macht, der in all seinen Facetten beschreibbar ist. Das vorliegende ABC des Kinos ist von beiden Vorstellungen inspiriert. Es unterscheidet sich aber ganz grundlegend sowohl vom Ansatz, den Film als Sprache zu begreifen, als auch von der Ordnung eines Universallexikons. Es handelt sich um einen Ordnungsversuch anderer Art, der das ABC als Metapher begreift und ausgehend von dieser eine Ordnung des Kinos zu bestimmen sucht. Zunächst sei noch einmal klargestellt, dass unter Kino hier mehr verstanden wird als ein Kinosaal mit einer spezifischen Projektionsanordnung, mehr als ein Gebäude, in dem Filme vorgeführt werden. Mit dem Begriff Kino wird hier, ähnlich wie im englischen oder französischen Sprachgebrauch, Cinema, ein weiter Horizont von Film und Kino abgesteckt. In diesem Konzept werden damit insbesondere eine kulturelle Institution und eine spezifische Kulturtechnik bezeichnet. Institution und Kulturtechnik bringen kulturelle Formen und Praxen hervor. Konkret meint das die vielfältigen Formen des Filmemachens, des Filmezeigens und der Aneignung des Films durch die Zuschauer. Kino, wie es hier verstanden wird, zeichnet sich durch Hybridität aus. Heterogene Elemente stehen im Film nebeneinander, verbinden sich miteinander oder treffen kontrastiv aufeinander. Es geht aber auch um die Tätigkeit des Zuschauers, die sich in ein Kinodenken steigern kann. Kinodenken, das meint jenseits konkreter Filme ein assoziatives, vom Film inspiriertes Denken in Montagen von Texten, Bildern, Körpern, Tönen, Geräuschen, Geschichten, Zeiten und Räumen. Wenn sich das ABC des Kinos an manchen Stellen dennoch wie eine Enzyklopädie ausnimmt, dann in jenem Sinne, wie ihn Michel Foucault im Vorwort seines Buches »Die Ordnung der Dinge« mit Verweis auf eine spezifische chinesische Enzyklopädie herausgestellt hat. Auch dort wird ein ABC präsentiert, welches die Tiere nach einer alphabetischen Liste ordnet, die aber beim Lesen eine Erfahrung der Absurdität erzeugt. Foucault setzt mit diesem Alphabet die Grenzen unseres Denkens in Szene. Das eigentliche Ziel meines ABCs ist aber eher ein Grenzgang, der sich zwischen Utopien und Heterotopien bewegt, um es mit Foucault'schen Begriffen zu beschreiben. Bei Foucault heißt es, Zitat, gestatten die Utopien, Fabeln und Diskurse. Sie sind in der richtigen Linie der Sprache befindlich, in der fundamentalen Dimension der Fabula. Die Heterotopien trocknen das Sprechen aus, lassen die Wörter in sich selbst verharren, bestreiten bereits in der Wurzel jede Möglichkeit von Grammatik. Sie lösen die Mythen auf und schlagen den Lyrismus der Sätze mit Unfruchtbarkeit. Zitat Ende. Ein Grenzgang muss ein ABC des Kinos bleiben, weil es nur zum Teil in sprachlichen Diskursen aufgeht. Andere Elemente des Kinos sind Bildlichkeit und Sound, Klang der Stimmen, Musik, Geräusche, sowie die technische Reproduktion anderer Künste und der Alltagskultur. Hieraus ergibt sich kein linearer sprachlicher Diskurs, kein sens unique, sondern ein hybrides Gemisch. Ein weiteres Anliegen des ABCs ist die Vermittlung und Weitergabe. Film und Kino gilt es zu begreifen und zu erlernen, wie das ABC oder das 1x1. Das ABC des Kinos unterstreicht, dass man mit dem Kino und dem Kinodenken bei den Schülern in der Grundschule beginnen sollte. Ähnlich allerdings, wie sich der Sprachunterricht nicht auf ein technisches Erlernen der Grammatik beschränken kann, sondern in einer lebenslangen Praxis des Lesens und Schreibens sein Ziel findet, geht es auch in der Vermittlung des Films nicht nur um den Erwerb bestimmter kognitiver Fertigkeiten. Kino transportiert Gefühle und Wissen auf fotografischer Basis durch Räume und Zeiten. Inzwischen geschieht dies zunehmend digital. Das Kino ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Institution der Sammlung und Weitergabe geworden, zu einem kulturellen Speicher neben den Bibliotheken und Museen, die die kulturellen Sprachwerke und Objektwelten beherbergen. Das Besondere des Kinos ist, dass es Bibliotheken und Museen, also Objekt- und Textwelten, im Grunde mit umfasst. Deshalb ist sein spezifischer Charakter mitunter so schwer zu fassen. Auch die Bibliothek umfasst ja die Objektwelten des Buches und die der Textualität. Die filmischen Artefakte lassen sich als dreigliedrig beschreiben. Eine Filmrolle hat Objektcharakter. In ihrer spezifischen linearen Anordnung von Ton und Bild ist sie durchaus mit einem geschriebenen Text vergleichbar. Als spezifische Form der Kinematografie geht sie, insbesondere in der Filmaufführung, über den Status von Sammlungsobjekt und Textualität hinaus. Film und Kino lassen sich daher als technisches Hypermedium bezeichnen. Dieses ist in der Lage, sich sowohl Objektwelten als auch Texte sowie Töne und Geräusche einzuverleiben und schließlich auch alle anderen Künste. Dadurch wird der Film selbst zu einem imaginären Ort der Sammlung kultureller Produktionen. Das Kino ist also, ähnlich wie Museum und Bibliothek, der materielle und imaginäre Ort einer kulturellen Institution. Und alle diese Institutionen werden gegenwärtig von der Digitalisierung erfasst. Das bedeutet auch, dass das Kino in der Kunst nicht aufgeht, sondern sich ähnlich auffächert wie ein weit gefasster Begriff des Bildes, der Textualität oder des Sounds. Es verzweigt sich in andere gesellschaftliche Bereiche hinein und ist ebenso Teil der Ökonomie und der Sozialgeschichte. Wenn man es zuspitzen wollte, so könnte man sagen, Kino buchstabiert sich aus Mythos, Politik und Popkultur. Es zeigt uns Geschichte. Diese großartige Geschäftsidee setzt sich heute in den neuen Medien fort. Zweitens, wie kann man das ABC des Kinos lesen? Das ABC des Kinos erscheint in 10 Heften. Die Heftung betont, anders als die Bindung beim Buch, den Charakter einer vorläufigen Ordnung. Eine Reihe von 10 Heften benötigt zudem 10 Umschläge, die sich individuell gestalten lassen. Auch ein Buch besteht ja üblicherweise aus mehreren Heften, die zu einer neuen Einheit zusammengebunden werden. Allerdings verschwindet das Heft im Buch, verliert seinen eigenständigen Charakter, um ausschließlich der Monumentalität eines Werkes zu dienen, welches aus sich heraus den Umfang festlegt. Das Heft dagegen zeigt sich eher wie eine Produktionseinheit, die vorgegeben ist. Auch für Zeitschriften, die ebenfalls in Heftform erscheinen, gibt es häufig einen vorgegebenen Umfang an Seiten. Und die Titelseite wechselt mit jeder Ausgabe ihr Gesicht. Ein klassisches Schulheft hat 32 Seiten, die es zu beschriften gilt, einschließlich des Etiketts, um seine Individualität zu kennzeichnen. Das heißt, beim Heft gibt es eine existierende Grundform, die schon da ist, bevor Schrift und Bild hinzugefügt werden. Eine Reihe von Heften kann nummeriert werden. Sie ließe sich ebenso durch eine alphabetische Folge von Buchstaben kennzeichnen. Die Reihenfolge von Heften bleibt aber immer veränderbar. Das heißt, Hefte weisen eine gewisse Mobilität in ihrer Anordnung auf. Sie lassen sich aus dem Ensemble herauslösen und können auch für sich alleine stehen bzw. gelesen werden. Zudem lassen sie sich wegen ihres schmalen Umfangs einfacher im Reisegepäck transportieren. Ein Lesen ist in unterschiedlichen Lebenslagen möglich, wie zum Beispiel die einfache Handhabung im Bett. Keine Gefahr von Nasenverletzungen wie bei schweren Büchern im Falle des Einschlafens. Hefte sind also weniger für den eigentlichen Ort des Studierens konzipiert, den Schreibtisch, den Arbeitsplatz, sondern für Orte des Übergangs, für das Bett, das Klo, den Bus und so weiter. Hefte sollen aber nicht nur an allen möglichen Orten zum Lesen ermuntern, bei größtmöglichem Komfort versteht sich, sondern eben auch zum Malen, Zeichnen, Rechnen, Schreiben und Kinematografieren. Das ABC des Kinos lädt daher auch zum Mitschreiben, Weiterschreiben, Umschreiben, Überschreiben, Unterschreiben ein. Das ABC des Kinos ist konzeptionell unabgeschlossen und auf Fortsetzung angelegt wie eine Serie. So wie die Hefte für Orte des Übergangs gestaltet sind, so ist auch ihre inhaltliche Konzeption interdisziplinär ausgerichtet. Genauer gesagt, es werden Übergänge zwischen den Disziplinen fokussiert. Und wo es diese Übergänge noch nicht gibt, wird versucht, Pfade für die wechselseitige Begegnung anzulegen. Neben Kunst, Kultur, Film und Medienwissenschaft geht es auch um Kunst, Film und Medienpädagogik sowie um Surveillance Studies, Game Studies und Gender Studies. Die einzelnen Hefte sind so angelegt, dass sie sich nahezu unsichtbar zwischen Standardwerke und Einführungen ins Regal schieben lassen. Dort, so die Hoffnung, werden sie einerseits wie Scharniere Verbindungen herstellen und Diskurse zusammenführen und andererseits wie Sand im Getriebe wirken und etablierten Wissensformen ihre Eingängigkeit entziehen. Dabei findet sich im vorläufigen Set der 10 Hefte gleichwohl eine eigene Ordnung. In 10 Schritten werden Grundlagen des Kinos dargestellt, deren komplexes Ensemble aber aufgrund der Vielzahl der Facetten noch am Anfang steht. Die Hefte 1 bis 3 zur Fotografie richten ihren Fokus auf die fotografische Basis des Kinos. Die Farbe Blau bildet den gestalterischen Grundton dieser Trilogie. In diesen 3 Heften wird auf unterschiedliche Weise das Verhältnis von Fotografie und Film im Kontext einer Bildlichkeit untersucht, aus der das Kino als hybride Kulturtechnik herausragt, weil es auch nichtbildliche Elemente umfasst. Die Hefte 4 bis 6 zum Film beschreiben den Film als kulturelle und mediale Form der Vermittlung. Gestalterisches Kennzeichen dieser Hefte ist die Farbe Rot. In diesen Heften steht immer wieder eine komplexe Textualität und Geschichtlichkeit des Films im Zentrum. Die Hefte 7 bis 9 zu den neuen Medien beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Kino und neuen Medien. Die Gestaltungsfarbe ist grün. Diese Hefte beleuchten Aspekte der Digitalisierung des Kinos und kulturelle Parallelentwicklungen. Heft X ist die schwarz-weiß gestaltete Einführung ins ABC des Kinos. Drittens, wie ist das ABC des Kinos entstanden? Das ABC des Kinos ist in einem Zeitraum von über 10 Jahren entstanden. Ausgangspunkt war ein Pressefoto von Fidel Castro und Papst Johannes Paul II., das am 20. November 1996 in der Berliner Zeitung erschien. Dass diese Fotografie etwas mit dem Kino zu tun hatte, wurde mir erst nach und nach bewusst. Ein erster Schreibversuch fand ein enthusiastisches Echo in der Süddeutschen Zeitung und bestärkte meine Hypothese. Andere Überlegungen kamen hinzu, wie die Ähnlichkeiten von wissenschaftlicher Filmanalyse und polizeilicher Videoüberwachung. Auch dies hatte auf den ersten Blick nicht viel mit den Grundlagen des Kinos zu tun. Aber Stück für Stück verdichteten sich die exzentrischen Beobachtungen. Aus den Zusammenhängen von Kinematograph und Zeigestock, Méliès'schem Filmtrick und Genreproduktionstechnologie, der Kulturgeschichte des Kartenspiels und der Digitalisierung des Films entstand peu à peu ein Gewebe. Dieses Gewebe war kein feiner Stoff, es war vielmehr ein merkwürdiges Gemenge aus Fasern unterschiedlicher oder uneindeutiger Herkunft. Unidentified Fibers heißt es im Ausweis mancher Kleidungsstücke, wenn die Herkunft der Fasern nicht mehr zugeordnet werden kann. Dies führte langsam zu der Erkenntnis, dass es für ein hybrides Gebilde wie das Kino einer Herangehensweise bedarf, die weniger systematisch vorgeht, als dass sie sich vielmehr die Hybridität des Gegenstandes anverwandelt. Die Heftform war ein erster Schritt, um das Hybride besser sichtbar zu machen, was sonst gerne zwischen den Buchdeckeln verschwindet. Ein zweiter Schritt war, die Autorenschaft aufzuspalten und das ABC vielstimmig anzulegen. Die Namen der Autoren der Hefte setzen sich aus einem anagrammatischen Verfahren zusammen. Auch wenn dies vordergründig wie ein Spiel wirken mag, das keinen Gewinn für die Wissenschaft bringt, so erscheint mir die Form der Pseudonymisierung gleichwohl angemessen und erkenntnisvertiefend. Angemessen, insofern sie dem Kino mit einer Strategie der Hybridisierung versucht, gerecht zu werden. Und erkenntnisvertiefend, weil mit der partiellen Fiktionalisierung der Autorschaft ein spezifischer Erkenntnisprozess des Kinos auch in der zugehörigen Wissenschaft abbildbar und erfahrbar wird. Denn fiktionale Charaktere bevölkern nicht nur die Leinwand des Kinosaals, wie es so schön heißt. Sie bevölkern auch die Imagination der Wissenschaftler, nicht nur der Film- und Medienwissenschaftler, beim Schreiben ihrer Texte und Bücher. Erst die Fiktionalisierung erlaubte es mir, die besondere Form einer Cyberkonferenz zu realisieren, als die sich diese Publikation ebenfalls versteht. Eine Cyberkonferenz ist wohl zunächst eine virtuelle Konferenz und im Grunde nichts anderes als ein Chatroom für Wissenschaftler. Die virtuelle Qualität zeigt sich dabei raumübergreifend. Sie basiert auf einer ortsunabhängigen Herstellung von Präsenz. Meine Vorstellung davon wollte immer auch die Dimension der Zeit in das virtuelle Zusammenkommen einbeziehen. Eine Cyberkonferenz, so meine Überlegung, müsste es möglich machen, nicht nur unterschiedliche Orte, sondern auch Zeiten miteinander zu verschalten. Ein solches Experiment zielt auf die unmögliche Begegnung mit anderen, mit verstorbenen oder noch ungeborenen Kollegen und natürlich mit sich selbst, als jungem Wissenschaftler oder als Kreis, kurz gesagt aufs Zeitreisen. Das Spiel mit der Idee des Zeitreisens ist einerseits eine Reflexion der Dimensionen des Kinos, wie ich sie an anderer Stelle schon einmal ausgeführt habe, in Zeitreisen als kinematografische Methode, publiziert in dem Bremer Band Traveling Shots, Film als Kaleidoskop von Reiseerfahrungen. Andererseits handelt es sich um eine Reflexion der Zeitgebundenheit wissenschaftlichen Schreibens überhaupt. Die Entwicklung dieser Reflexionsebenen sowie ein bestimmter Ton im gesamten ABC verdankt sich einer Reihe von Lektüren, zu denen unter anderem die Schriften Siegfried Krakauers gehören, auch wenn sich dies nur in einem Heft explizit spiegelt. Ein dritter Schritt war es, den Arbeitsprozess wissenschaftlicher Publikationen, in diesem Falle also die Materialisierung des hybriden Denkens, sichtbar zu machen und in Szene zu setzen. Dies war im Grunde nur mit den Mitteln von Film und Kino möglich. Es ging also darum, das Kino als Methode in die Wissenschaft zu integrieren und dort als Filmdenken fruchtbar zu machen. Auch hierfür war die Form der Hefte besonders geeignet. Sie erschien geradezu zwingend. Entbinden Sie doch vom Zwang, das wissenschaftliche Großformat in eine professionelle Filmproduktion zu transferieren. Die Hefte sind Essays in einem umfassenderen Sinne. Versuche der Übertragung des Filmdenkens in einen vorläufigen Zustand der Notiz. Angehalten, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich verfilmt zu werden. Außerdem bieten sie eine spezifische Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Gestaltern und Künstlern. Die Entwicklung der gesamten Erscheinungsform des Projekts wurde von Sabine Hartung ausgeführt. Für Tonaufnahmen, Realisierung des Hörbuchs und Projektbegleitung zeichnet Roland Albrecht. Die Siebdrucke für die Heftcover der limitierten Erstauflage wurden in Kooperation mit Wolfgang Heinke hergestellt. Im Hörbuch wurde die Kooperation noch einmal auf Freunde und Kollegen ausgeweitet. Ines Gessner, Carola Grammann, Dietmar Kammerer, Peter Kempin, Birgit Kohler, Thomas Morsch, Marc Ries, Dreli Robnik und Sebastian Schädler haben ihre Stimmen meinem Forscherteam geliehen und ist dadurch mit der Präsenz von fiktionalen Charakteren ausgestattet. Es ging also nicht darum, die Texte durch professionelle Sprecher aufzuwerten, sondern um eine Erfahrung. Darum zu hören, wie sich die Texte im Austausch mit Freunden und Kollegen verändern, wie sich die eigenen Texte verfärben, wenn sie von anderen gelesen und intoniert werden. Allen Beteiligten möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.